Herzlich willkommen zu Wortreich, dem Predigt-Podcast, in dem wir spannende Predigten zu biblischen Themen und Texten von verschiedenen Sprechern teilen. Tauche mit uns ein in die Welt der Bibel. Mach es dir bequem und lass dich von den Worten reich beschenken. Gottes Segen.
Ja, auch von meiner Seite einen gesegneten Sabbat euch allen. Ich freue mich sehr, nach längerer Zeit wieder in Bogenhofen zu sein. Ich bin seit meinem Abschluss in Bogenhofen, kurze Zeit danach in der Schweiz mit meiner Familie jetzt. Ich bin Pastor in Zürich, der zentralen Gemeinde dort in der Kramerstraße, und habe noch eine zweite kleine Gemeinde dazu. Aber eigentlich sind meine Wurzeln in Österreich. Ich bin als einer der Alumni an diesem Wochenende hier. Und unter anderem deswegen, um mit meinen Kollegen und Kolleginnen über das Thema künstliche Intelligenz nachzudenken und uns auszutauschen. Und so möchte ich auch in meiner Predigt heute einige Berührungspunkte zwischen dieser Technologie und unserem biblischen Glauben herstellen. Das ist ein Thema KI, das mich schon seit einigen Jahren beschäftigt. Ich habe 2021 zum ersten Mal eine Predigt darüber gehalten, und damals war die Existenz künstlicher Intelligenz noch für die wenigsten Menschen von großer Bedeutung. Aber spätestens 2023 mit dem Erscheinen von ChatGPT ist die Technologie in das Zentrum der öffentlichen Aufmerksamkeit gerückt und vermutlich auch euch untergekommen. Heute, im Jahr 2025, ist vor allem die generative künstliche Intelligenz aus dem Alltag von vielen Menschen nicht mehr wegzudenken. Dabei fasziniert mich und erschreckt mich auch ein wenig die Geschwindigkeit, mit der sich diese Technologie weiterentwickelt. Und ich möchte das gerne kurz anhand von einigen Beispielen zeigen, nur über die letzten Jahre, wie sich das entwickelt hat, am konkreten Beispiel von generativer künstlicher Intelligenz. Das war im Jahr 2019 das erste Mal, dass mir die Technologie untergekommen ist, aus Fotos, die verändert werden können durch eine KI. 2021 eine große Revolution, dass zum ersten Mal durch die Texteingabe Bilder generiert werden konnten. Und nur mal zum Vergleich mit dem gleichen sogenannten Prompt, hier ein Avocado-Sessel, wie das 4 Jahre später aussieht. Das ist jetzt aus dem Jahr 2025, aufgrund dieser Texteingabe. 2022, da waren diese Systeme dann schon einigermaßen in der Lage dazu, relativ gut das darzustellen, was man ihr sagt. Hier zum Beispiel von mir damals die Eingabe: Ein Kaninchen frisst eine Blume und sitzt auf dem Kopf eines Eishockeyspielers, der auf einem zugefrorenen See einen Puck schlägt. Ihr seht schon, die KI hat damals noch vieles durcheinander gebracht. Der Eishockeyspieler ist auch ein Kaninchen und das Kaninchen sitzt auf dem Boden. Heute sieht das genau so aus. Da hat das Kaninchen die Blume im Mund, sitzt auf dem Kopf, der spielt. Also die Systeme sind sehr, sehr intelligent geworden. Oder man kann anhand von einfachen Vorlagen Bilder generieren lassen. Dieses Bild hier ist im WhatsApp-Status von einem Gemeindeglied von mir erschienen. Ich habe das in die KI hineingelegt und habe gesagt, er soll das jetzt bitte fotorealistisch machen. Das sieht dann so aus. Oder ein weiteres Beispiel aus einem Spiel, vielleicht kennen das manche, das ist Dixit mit sehr schönen, fantasievollen Malereien auf Karten, wo ich auch gesagt habe, bitte mache das doch als fotorealistische Darstellung, die dann so aussieht. Und als letztes möchte ich gerne mit euch kurz eine Folie teilen. Und ich möchte euch bitten, dass ihr diese Bilder anseht und versucht zu beurteilen, welche dieser Bilder denkt ihr sind echt? Welche dieser Bilder denkt ihr sind künstlich, also KI generiert? Ihr könnt das für euch einfach schnell kurz überlegen. Ich werde es gleich auflösen. Also was denkt ihr? Welches ist KI generiert? Welches ist künstlich? Gut, egal was ihr denkt, ich werde das jetzt auflösen. Ich gebe es zu, ich habe bewusst Bilder gewählt, die man nicht glauben würde, dass es sie echt gibt. Diese Gottesanbeterin bildet eine bestimmte Orchidee nach und auch dieses Bild links oben ist echt. Alle anderen sind künstlich von einer KI generiert. Wir können schon anhand dieser wenigen Beispiele feststellen, dass das eine Technologie ist, die revolutionär ist. Die meisten großen Industriestaaten und Konzerne konzentrieren alle ihre Energie, all ihre Zeit, all ihr Geld in diese Technologie, weil sie einen Wendepunkt für die Menschheit darstellt. Es ist zu erwarten, dass künstliche Intelligenz im Laufe der nächsten Jahre, vielleicht Jahrzehnte, wahrscheinlich eher Jahre, unsere Gesellschaft massiv verändern wird, diese grundlegend verändern kann. Die Erfindung künstlicher Intelligenz ist vergleichbar mindestens mit der Erfindung von Smartphones, wahrscheinlich sogar mit der Erfindung des Internet, von dem, wie grundlegend sie unsere Welt verändern wird. Und ein Mann, der viel über diese Thematik geschrieben hat, ist der israelische Historiker, Bestsellerautor Yuval Noah Harari, der ein Buch mit dem Titel Homo Deus geschrieben hat, der auch der Titel der heutigen Predigt trägt. Und dieser Historiker, dieser Philosoph vergleicht die Situation, in der wir uns befinden, mit dem Zeitalter der industriellen Revolution. In der industriellen Revolution begann eine neue Entwicklung durch die Erfindung von Dampfmaschinen und durch Fließbandarbeit und dann viele weitere technologische Entwicklungen. Was damals passiert ist, ist, dass mehr und mehr Aufgaben, die zuvor von Menschen in Handarbeit bewerkstelligt wurden, nun automatisiert worden sind. Mit der Folge, dass heutzutage kaum jemand mehr in Landwirtschaft oder Produktion arbeitet, sondern die meisten von uns im Dienstleistungssektor. Im Laufe der industriellen Revolution wurden wir Menschen in unseren körperlichen Fähigkeiten von Maschinen ersetzt. Und was wir heute beobachten können, ist, dass wir Menschen mehr und mehr auch in unseren kognitiven und unseren kreativen Fähigkeiten von Maschinen überflügelt werden. Die Folge davon, schon in naher Zukunft, und sie beginnt sich bereits abzuzeichnen, ist, dass viele Menschen den Beruf, den sie gelernt haben, nicht mehr ausüben können, weil er billiger und schneller und effizienter von künstlicher Intelligenz ausgeübt werden kann. Schon heute verlieren Künstler, Designer, Programmierer, Übersetzer, Synchronsprecher, Mitarbeiter in Callcentern, Diagnostiker, Ärzte, Teile ihrer Aufgaben und mehr auch die Grundlage ihres Lebens. Ein großes Ziel von Firmen wie OpenAI, die ChatGPT erfunden haben, das aktuelle Ziel, das naheliegende Ziel für sie ist es, KI-Agenten zu entwickeln. KI-Agenten sind Systeme, die so fähig sind, dass sie im Grunde in der Lage sind, selbstständig einen Computer zu bedienen und irgendwann all das, was ein Mensch im Internet oder auf einem PC machen könnte, stattdessen bewerkstelligen kann. Im Grunde geht es darum, dass wir als Menschen etwas erschaffen haben, das uns am Ende ersetzt. Es kann uns schon heute passieren, dass wir im Internet mit einer Person interagieren, von der wir glauben, dass es sich um einen Menschen handelt und in Wirklichkeit ist es eine Maschine, eine KI. Und so wie ihr vorhin bei den Bildern wahrscheinlich alle irgendwo überrascht gewesen seid, weil ihr gedacht habt, also das hätte ich nicht geglaubt, dass das nicht echt ist, so wird es uns mehr und mehr passieren, dass wir nicht mehr unterscheiden können, wenn wir digital uns bewegen, ob wir mit einem Menschen oder mit einer Maschine eine Begegnung erleben. Der Historiker Harari fasst diese Entwicklung in den folgenden Worten zusammen. Er sagt, es wird in absehbarer Zukunft eine neue Gesellschaftsklasse entstehen. Eine Klasse von Menschen, die nicht mehr nur zeitweise arbeitslos sind, sondern eine große Gruppe von Menschen, die überhaupt nicht mehr anstellbar sind. Und er spricht in diesem Kontext bewusst und provokativ von der Klasse der nutzlosen Menschen. Menschen werden nutzlos, weil sie nicht mehr produktiv sein können, weil sie nichts mehr beitragen können, weil sie nicht mehr arbeiten können in einem Bereich, der einfach ersetzt wurde. Die Klasse der nutzlosen Menschen. Und aus atheistischer und kapitalistischer Perspektive heraus betrachtet, ist das so. Der Mensch ist nur dann nützlich, wenn er etwas leistet. Aber Gott sei Dank, wirklich Gott sei Dank, dürfen wir eine andere Perspektive haben. Wir dürfen wissen, dass unser Schöpfer uns nicht nach denselben Richtlinien beurteilt. Er spricht zu uns: Ich habe dich je und je geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen, aus lauter Güte. Mit anderen Worten, in den Augen Gottes hängt unser Wert nicht von unserer Leistung ab. In keiner Weise. Wir sind für Gott schon wertvoll und geliebt, bevor wir irgendetwas geleistet haben. Und dieses grundlegende, geliebt und angenommen zu sein, ist eines der größten Geschenke, das Gott uns macht. Es ist, glaube ich, auch eines der größten Geschenke, das wir einander machen können, vor allem auch unseren Kindern machen können. Zu sagen, nicht ich liebe dich, weil, oder ich liebe dich, wenn, sondern einfach ich liebe dich. Punkt. Ohne Vorbedingung, ohne Wenn und Aber. Und so spricht Gott, der Vater, auch zu seinem Sohn schon am Beginn seines Dienstes als Messias die Worte: Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Das sind die Worte bei der Taufe Jesu, die aus dem Himmel erschallen. Und Gott tut das, und das ist wichtig, noch bevor Jesus irgendetwas getan hat als Erlöser. Lange bevor er sein Leben im Vertrauen auf den Vater für uns hingegeben hat, ist er schon der geliebte Sohn vom Vater. Und ich traue mich, die Vermutung anzustellen, einer der Gründe, warum Jesus diesen Weg überhaupt gehen konnte, lag daran, weil er gewusst hat, dass er geliebt ist von seinem Vater. Und dieses Vertrauen hat es ihm ermöglicht, durch die schwersten Momente hindurchzugehen. Gott liebt ohne Vorbedingung. Ja, er hat uns geliebt, als wir noch seine Feinde waren. Wir sind von ihm angenommen und das hat nichts mit unserer Leistung oder unseren Fähigkeiten zu tun. Und hier sehen wir einen sehr krassen, einen deutlichen Kontrast zur Gesellschaft, die so sehr auf Leistung und Fähigkeiten und Schönheit und Aussehen und Produktivität fokussiert ist. Natürlich sind wir von einer solchen Gesellschaft durch künstliche Intelligenz darin bedroht, nutzlos zu werden. Das kann tatsächlich passieren, aber nicht bei Gott. Denn Gott hat uns Menschen sogar in seinem Bilde geschaffen. Diese Ebenbildlichkeit, die jeder von uns trägt, ob klein oder groß, ob jung, ob alt, ob gesund oder krank. Wir sind alle Ebenbilder Gottes. Und das ist etwas, das uns keine Maschine, keine Technologie, und möge sie noch so großartig sein, jemals streitig machen kann. Nur der Mensch ist im Bilde Gottes geschaffen. Und selbst der atheistische Philosoph und Historiker Yuval Harari streicht einen grundlegenden Unterschied heraus. Er sagt, künstliche Intelligenz ist zwar intelligent, aber sie besitzt kein Bewusstsein, keinen Geist und keine Gefühle. Im Gegensatz dazu lesen wir im Johannesevangelium die Worte, Gott ist Geist. Und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Wir können den Geist Gottes nicht erfassen. Aber wie vielleicht manche von euch schon auf dieser Folie während der Pause gesehen haben, auch wenn der Geist Gottes unseren Verstand übersteigt, ist unser Geist doch in der Lage, ihm zu begegnen. Und wenn zwischen unserem Geist und Gottes Geist eine Begegnung stattfindet, dann nennen wir das Anbetung. Anbetung ist etwas zutiefst Menschliches. Etwas, das wir, die wir im Bilde Gottes geschaffen sind, beherrschen. Egal wie überlegen Maschinen uns in gewissen Aspekten sein mögen, es fehlt ihnen dieser Geist. Und es ist auch unmöglich, dass wir diesen verleihen können. Der Geist ist etwas, der uns selbst nur von Gott verliehen wurde. Es gibt aber noch weitere grobe Unterschiede, wichtige, große, entscheidende Unterschiede. Wie geht es euch, wenn ihr dieses Bild seht? Was geht in eurem Inneren vor? Ich glaube, jeder von uns, der so etwas sieht, empfindet, fühlt etwas dabei. Wir werden berührt von der Schönheit dessen, was Gott geschaffen hat. Und diese Fähigkeit zu fühlen, ist etwas, das keine Maschine jemals beherrschen wird. Wir können fühlen, denn dafür braucht es eine ganz außerordentliche Voraussetzung. Weil wir Menschen eine Einheit aus Körper und Geist bilden. Nur weil wir Menschen das sind, was die Bibel eine lebendige Seele nennt, können wir fühlen und empfinden. Dafür braucht es beides. Und ich glaube, die vielleicht wichtigste Eigenschaft von uns als Gefühlswesen ist unsere Fähigkeit zum Mitgefühl. Wir können mitfühlen. Empathie ist eine unserer wichtigsten Eigenschaften und Fähigkeiten. Und ich glaube, Empathie empfinden wir besonders dann, wenn wir selbst etwas erlebt haben, was der andere gerade durchmacht. Weil wir wissen, wie das ist, einen geliebten Menschen durch eine schwere Krankheit zu verlieren, zum Beispiel. Oder vielleicht, weil wir wissen, wie das ist, als Frauen ein Kind auf die Welt zu bringen. Da können wir als Männer nicht mitfühlen, weil uns diese Erfahrung fehlt. Aber doch sind wir als Menschen auch in der Lage dazu, uns in den anderen hineinzuversetzen und so mit ihm mitzufühlen, selbst wenn er oder sie etwas erlebt, was wir vielleicht nicht durchgemacht haben. Wir können die Welt und die Erfahrungen aus seinem und oder ihrer Perspektive heraus mitfühlen. Diese Fähigkeit, Empathie, Mitgefühl, diese Fähigkeit ist so unersetzlich, so zentral, dass Gott selbst bereit war, sich ihr auszusetzen. Jesus wurde Mensch. Jesus wurde einer von uns, um uns zu erlösen. Aber er wurde auch Mensch, um in der Lage zu sein, mit uns mitfühlen zu können. In alle Ewigkeit. Wie wir das lesen im Hebräerbrief. Weil wir denn einen großen hohen Priester haben, Jesus, den Sohn Gottes, der die Himmel durchschritten hat, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde. Jesus war Gott und Jesus ist Gott. Aber Jesus wurde und blieb Mensch. Er wurde Mensch, um uns nahe zu kommen. Er wurde Mensch, um das zu erleben, was auch wir erleben. Und in diesem Sinne gibt es nur einen einzigen, einen wahren Homo Deus, der Mensch Gott, Jesus Christus. Heute beim Frühstück, glaube ich, ein Kollege hat diese Aussage wiederholt, die ich sehr schön finde. Alle Menschen versuchen oder viele Menschen versuchen, Gott zu sein. Aber es gibt nur einen Gott, der Mensch sein wollte. Und darin ist Jesus Christus uns ein Vorbild geworden, in diesem Menschsein, in seiner Menschlichkeit, in dem mitfühlen zu können. Um das zu können, müssen wir uns mit anderen beschäftigen. Wir müssen ihnen Aufmerksamkeit schenken, Zeit mit ihnen verbringen, sie kennenlernen und auch Nähe zulassen. Nähe, wie Jesus Christus sie auch zugelassen hat, sogar Berührungen und menschliche Zuneigung. Ja, ich bin fasziniert von dieser Technologie und ich bin dankbar dafür, dass wir schon heute spezialisierte KI-Systeme haben, die gewisse Krankheiten viel früher und präziser feststellen können als noch der beste Arzt. Aber diese Technologie kann nicht die Hand eines Freundes ersetzen, der an deine Seite kommt, am Sterbebett deiner Mutter oder deines Vaters oder deines Ehemannes oder eines Freundes. Und dieser Freund, der seine Hand auf deine Schulter legt, ohne etwas zu sagen und wortlos zum Ausdruck bringt, ich weiß, wie es dir geht. Ich kann mit dir mitfühlen. Ich bin für dich da. Ich habe Mitleid mit deinem Leid. Das kann niemals jemand ersetzen. Keine Maschine, keine Technologie, nichts. Gerade heute, in dieser Zeit, die so chaotisch ist, in der so viel passiert, gerade heute brauchen wir dringender denn je unsere Fähigkeit zur Empathie. Aber das Tragische ist, gerade heute geht sie uns mehr und mehr verloren. Wir verlieren diese Fähigkeit. Wir verlieren sie durch die Polarisation in unserer Gesellschaft und in der Kirche, indem wir uns weigern, unser Gegenüber anzusehen und zu lieben, indem wir uns weigern, unser Gegenüber als Kind Gottes wahrzunehmen, weil wir hier sind und die sind da drüben, wir sind anders und die sind schlechter. Die sind da draußen, wir sind hier drinnen. Polarisation nimmt uns die Fähigkeit zur Empathie. Wir verlieren sie aber auch durch die Abstumpfung, die wir durch den ständigen Medienkonsum und durch soziale Medien erleben. Wenn wir ständig Dinge sehen, die unsere Gefühle abstumpfen lassen, dann geht das verloren. Wir verlieren sie aber auch dadurch, dass unsere Aufmerksamkeit für das Gegenüber mehr und mehr verloren geht, weil wir ständig nur noch abgelenkt sind. Das ist ein unersetzbarer Verlust. Es scheint mir, je dringender wir diese Fähigkeit brauchen, desto mehr verlernen wir sie durch den Umgang mit Medien und virtuellen Welten. Es scheint, je mehr uns Maschinen die Arbeit abnehmen, desto mehr verhalten wir uns selbst wie Maschinen. Und darin besteht vielleicht eine der größten Gefahren im Umgang mit dieser Technologie, im Umgang mit diesen modernen Medien. Das ist die Welt, in der wir heute leben. Ja, wahrscheinlich an einem Ort wie Bogenhofen sind wir noch einigermaßen davor geschützt. Aber es ist die Welt, in der meine Kinder aufwachsen. Es ist die Welt, in der viele von uns zur Schule gehen werden, unsere Kinder. Was bedeutet die Veränderung dieser Gesellschaft durch künstliche Intelligenz für uns? Heute Nachmittag werden wir darüber sprechen, was bedeutet sie für uns als Pastoren? Für unsere Fähigkeit, Worte zu fassen. Was bedeutet diese Gesellschaft und diese Veränderung für meine Kinder im Alter von 8 und 10 Jahren? In was für einer Welt werden sie aufwachsen? Wir wissen nicht, wie die Welt in 20 Jahren aussehen wird. Und wir können heute auch unsere Kinder kaum mehr darauf vorbereiten. Früher war das noch einfach. Da hat man das Kind vielleicht in eine Schule oder eine Ausbildung geschickt, damit es ein guter Banker wird oder vielleicht ein fähiger Handwerker, dass es irgendeine bestimmte Fähigkeit lernt und die kann es dann vielleicht für den Rest seines Lebens ausführen. Aber in der Erziehung heute müssen wir, glaube ich, ein anderes Augenmerk haben. Ich glaube, heute muss es vor allem darum gehen, dass wir unsere Kinder dazu erziehen, dass sie Menschen sind. Und dass wir ihnen darin Vorbilder sind, Menschen zu sein. Nichts anderes. Mensch und menschlich zu sein. Und ja, ich glaube, sie brauchen auch dringend die Fähigkeit, sich auf neue Situationen einstellen zu können. Flexibilität. Aber vielleicht brauchen Sie noch eine Sache als Grundlage davon, dringender als alles andere. Und das ist die Fähigkeit, Ihr Vertrauen und Ihre Aufmerksamkeit in Gott zu investieren. Ihre Zeit und ihr Vertrauen alleine Gott zu schenken, anstatt ihr Leben ständig irgendwelchen Götzen zu opfern, die unsere Aufmerksamkeit wollen. Wir sind umgeben von technologischen Götzen. Jeder von uns hat in gewisser Weise einen kleinen Götzen in seiner Hosentasche, trägt ihn ständig mit sich rum, der unsere Aufmerksamkeit will, der unser Vertrauen will, der uns irgendwelche Entscheidungen abnehmen möchte. Und ich glaube, um unseren Kindern Vertrauen und Aufmerksamkeit in Gott zu lehren, müssen wir das zuallererst einmal selbst können. Wem schenken denn wir unsere Zeit? Wohin geht die meiste Zeit unseres Lebens? Wohin geht die meiste Aufmerksamkeit in unserem Leben? Wir haben ein Problem. Die Menschheit hat ein Problem. Wir alle haben ein Problem. Und unser Problem besteht darin, dass es für uns sehr schwer ist, dem zu vertrauen, der uns geschaffen hat, weil wir ihn nicht sehen können. Wir vertrauen nicht dem, der uns geschaffen hat, sondern stattdessen setzen wir unser Vertrauen in die Dinge, die wir selbst gemacht und geschaffen haben. Weil wir sie sehen können, weil wir sie kontrollieren können, weil sie uns keine Angst machen, im Gegensatz zu Gott, der so viel größer ist und unkontrollierbar und unbeherrschbar und über aller menschlicher Vernunft. So machen wir uns lieber unsere eigenen geschaffenen Götter und Dinge und beten sie an. Und dieses Problem ist bereits vor 2500 Jahren vom Propheten Jesaja beschrieben worden. Er schreibt damals noch in einem anderen Kontext, von den Fichten, die jemand gepflanzt hat, die er wachsen ließ. Das gibt den Leuten Brennholz, davon nimmt er und wärmt sich, auch zündet er es an und bäckt Brot. Aber daraus macht er auch einen Gott und betet's an. Er macht einen Götzen daraus und kniet davon nieder. Die eine Hälfte verbrennt er im Feuer, auf ihr brät er Fleisch und isst den Braten und sättigt sich, wärmt sich auch und spricht, ah, ich bin warm geworden, ich spüre das Feuer. Aber die andere Hälfte macht er zum Gott, dass es sein Götze sei, vor dem er kniet und niederfällt und betet und spricht, errette mich, denn du bist mein Gott. Das wirkt jetzt auf uns heute ziemlich absurd. Und wir denken uns, ja, wie konnten die damals so blöd sein, einfach irgendein Holzstück zu schnitzen, bunt anzumalen, irgendwo hinzustellen und als Gott anzubeten. Aber wir machen genau dasselbe heute. Anstatt ein Werkzeug oder eine Technologie als Werkzeug zu benutzen, als hilfreiche Quelle für Wärme, um ein Essen drüber zuzubereiten, wird Technologie an die Stelle von Gott gestellt. Und ihr werden Verantwortungen übertragen, die eigentlich nur Gott übernehmen möchte in unserem Leben. Wie es hier heißt, er sagt, rette mich, denn du bist mein Gott. Technologie wird nicht retten können. Aber genau das ist es, was heute vor allem auch im sogenannten Transhumanismus gelehrt wird. Der Transhumanismus, der unter anderem auch in diesem Buch Homo Deus von Yuval Harari sehr deutlich beschrieben wird, geht es im Grunde um den Gedanken, dass wir als Menschen zwar keinen Gott haben und auch keinen Gott brauchen, aber wir uns selbst irgendwann zu Gott machen werden. Durch Technologie, vielleicht durch die Erweiterung oder Verbesserung unseres Körpers, unser Bewusstsein, das vielleicht irgendwann einmal in einen Computer übertragen wird, werden wir Menschen, so ist die Vision des Transhumanismus, irgendwann einmal unsterblich. Durch Technologie werden wir irgendwann einmal in einem Paradies leben. Wir werden uns den Himmel auf Erden erschaffen. Und ja, vielleicht wird künstliche Intelligenz all unsere Krankheiten überwinden können. Das ist der Transhumanismus, der versucht, das Menschsein hinter sich zu lassen. Transhumanismus. Oder wenn uns das nicht gelingt, und das ist die zweite Perspektive, dann werden wir zumindest eine Technologie erschaffen, die mächtiger wird als wir selbst, sodass diese Technologie irgendwann einmal Gott sein wird für uns. Silicon Valley spricht in diesem Zusammenhang schon sehr konkret von einer sogenannten Artificial Super Intelligence. Also einer künstlichen Superintelligenz. Das ist noch eine Stufe höher als eine Artificial General Intelligence. Eine Artificial General Intelligence ist intellektuell auf dem gleichen Level wie Menschen und kann alles, was Menschen können, intellektuell auch bewältigen. Aber eine Superintelligence ist besser, stärker, schneller, größer, fähiger als der Mensch. Transhumanisten gehen davon aus, dass das der nächste Schritt in der Evolution ist. Und viele befürchten, dass das sogar dahin führen könnte, dass diese Technologie irgendwann einmal beschließt, dass die Welt ohne den Menschen eigentlich ein besserer Ort wäre und den Menschen einfach ausrottet. Das mag für uns vielleicht fantastisch wirken oder auch unrealistisch, aber die Tatsache ist, dass Milliarden und Billiardenbeträge in die Entwicklung dieser Technologie fließen. Warum? Weil, wenn es einmal jemandem gelingt, eine solche Superintelligenz zu entwickeln, das unvorstellbare Macht bedeutet, unvorstellbaren Reichtum bedeutet. Von daher kann es durchaus sein, dass es so etwas oder so etwas Ähnliches einmal geben wird. Die Beschreibung damals, wie wir sie hier auch im Psalm zum Beispiel finden, die ist ja noch relativ harmlos. Psalm 135, da heißt es, die Götzen der Heiden sind Silber und Gold, gemacht von Menschenhänden. Sie haben Mäuler und reden nicht, sie haben Augen und sehen nicht, sie haben Ohren und hören nicht, auch ist kein Odem in ihrem Munde. Die solche Götzen machen, sind ihnen gleich, alle, die auf sie hoffen. Die hatten damals noch eine verhältnismäßig leichte Situation. Sie hatten Götzen, die konnten nicht sehen, nicht hören, nicht sprechen. Wir heute haben Technologie, die all das kann, die den Anschein sogar erweckt, lebendig zu sein. Es gibt schon heute Menschen, die glauben, in der Begegnung mit gewissen künstlichen Intelligenzen lebendigen Wesen gegenüberzustehen. Die sprechen können, die reden können, die sogar den Anschein erwecken, Gefühle zu haben. Das war damals noch verhältnismäßig harmlos. Aber das Problem mit diesem Prinzip, das damals wie heute gültig ist, besteht darin, dass die Betrachtung und die Beschäftigung mit diesen Dingen uns verändert. Der Psalmist schreibt hier am Ende, die solche Götzen machen, sind ihnen gleich. Alle, die auf sie hoffen. Und wir finden das in einer positiven Weise im Neuen Testament, im 2. Korintherbrief. Den Text haben wir schon am Anfang gelesen und damit möchte ich langsam zum Ende kommen. Da heißt es, der Herr ist Geist. Wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Nun aber schauen wir alle mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel. Und wir werden verklärt in sein Bild von einer Herrlichkeit zur anderen von dem Herrn, der der Geist ist. Wahrscheinlich kennt ihr alle diesen Text. Es ist einer der Lieblingsbibeltexte von Ellen White. Und im Englischen wird das zusammengefasst mit dem Satz, by beholding we become changed. Oder auf Deutsch, durch das Betrachten werden wir verändert. Und das ist wunderbar, wenn wir es im Blick auf Jesus verstehen. Indem wir unseren Erlöser und sein Werk betrachten, werden wir ihm ähnlicher. Indem wir uns auf ihn ausrichten und mit ihm beschäftigen und Zeit mit ihm verbringen, werden wir von Jesus verändert in sein Bild. Aber genau das Gleiche trifft auch zu, wenn das, was wir betrachten, dem wir unsere Zeit, unsere Aufmerksamkeit, unser Vertrauen schenken, wenn das nicht Gott ist. Denn auch das wird uns in sein Bild verwandeln. Und wenn es gefühlslose Technologie ist, wird sie uns in gefühlslose Menschen verwandeln. Das ist die Gefahr, die ich ein Stück weit in dieser Entwicklung sehe, in der wir mittendrin stecken. Und wir sind ja als Christen auch nicht davon ausgenommen. Das ist ja unvorstellbar faszinierend, diese Medien und diese Technologie. Man möchte ständig Zeit damit verbringen, ständig ausprobieren, ständig wieder was Neues sehen. Das ist ja der Reiz von TikTok und anderen Programmen. Es ist reizvoll, es ist faszinierend. Die technologischen Götzen unserer Zeit sind unverhältnismäßig viel mächtiger als noch vor 2 oder 3.000 Jahren. Wenn ich diese KI-Technologie betrachte, dann muss ich sagen, erinnert sie mich an das, was in Offenbarung 13 beschrieben wird, im Blick auf dieses sogenannte Bild des Tieres. Und ja, ich weiß, wir haben unsere spezifische Auslegung in Bezug auf das, was es bedeutet, was dieses Bild ist, was das Tier ist. Aber einfach, wenn ich diese Beschreibung hernehme, da ist ein geschaffenes Wesen, das anstelle Gottes Anbetung empfängt. Das den Anschein erweckt, lebendig zu sein, es kann sprechen. Von dem Menschen glauben, es ist bei Bewusstsein. Das aktiv handelt, das Macht ausübt über Menschen. Und das am Ende der Menschheit ein Handeln aufzwingt, das im Widerspruch zum Gesetz und zum Wesen Gottes steht. Ich kann gut nachvollziehen, dass manche Theologen hier eine Beschreibung von einer Technologie wie künstlicher Intelligenz erkennen können. Und diese Beschreibung entspricht genau der Vision, die der Transhumanismus hat. Vom Stellenwert, den Technologie in unserer Welt in absehbarer Zukunft einnehmen wird. Transhumanismus. Der Transhumanismus versucht, das Menschsein hinter sich zu lassen. Im Transhumanismus ist der Mensch etwas, was irgendwann einmal obsolet sein wird, was irgendwann einmal durch etwas Besseres abgelöst wird. Menschsein ist etwas, was wir am besten möglichst rasch hinter uns lassen sollten, weil wir wollen mehr sein. Ist das nicht genau die Lüge von Satan? Ist das nicht genau das, was uns schon im Garten Eden begegnet ist? Von der Schlange, die Adam und Eva einredet, es ist nicht genug, was ihr seid. Ihr braucht mehr, mehr Erkenntnis, mehr Wissen. Ihr müsst mehr sein wie Gott. Es genügt nicht, Mensch zu sein. Das möchte uns der Transhumanismus weiß machen. Aber ich möchte eines ganz deutlich sagen. Wenn Gott selbst Mensch wurde, ist es nicht die größte Ehre, die vorstellbar ist für uns, Menschen zu sein? Gibt es nichts Wunderbareres und Ehrenvolleres, als Menschen zu sein, wenn Gott selbst Mensch wurde? Und ich möchte euch einladen, wenn ihr heute aus diesem Gottesdienst nach Hause geht, vielleicht auf dem Weg oder vielleicht beim Mittagessen oder wo auch immer ihr zusammensitzt, dass ihr darüber nachdenkt, was bedeutet es, Mensch zu sein? Was macht dich als Menschen aus? Was ist Menschlichkeit? Und wie können wir diese Menschlichkeit ganz tief in uns drin stärken? Wir befinden uns in der Mitte einer Revolution, einer technologischen. Wir befinden uns auch in der Mitte von vielen anderen Umbrüchen und Verunsicherungen. Künstliche Intelligenz kann und wird uns verunsichern. Spätestens dann, wenn wir unseren Job verlieren. Künstliche Intelligenz und Technologie kann uns in Frage stellen. Sie kann uns zweifeln lassen daran, sind wir wirklich wertvoll? Auch wenn wir nichts mehr tun können? Wenn wir nichts mehr leisten und nichts mehr beitragen können? Aber gerade dann ist es umso wichtiger, dass wir uns daran erinnern, woher unser Wert kommt. Dass dieser Wert uns von Gott geschenkt ist, der gesagt hat, ich habe dich je und je geliebt. Von Anfang an, ohne Vorbedingung, ohne Leistung. Wir sind im Bilde Gottes geschaffen und in einem wesentlichen Teil bedeutet das Liebe, Mitgefühl, Nähe, empfinden und ausdrücken zu können. Vor kurzem, oder mittlerweile ist es schon einige Wochen her, haben meine beiden Söhne Calvin und Timothée mich einmal abends gebeten, Papi, erzähl uns eine Geschichte mit ChatGPT. Sie wissen, dass ich diese Technologie benutze. Wir haben gemeinsam zum Teil schon damit gearbeitet. Ich habe mich darauf eingelassen und wenige Momente haben wir alle drei laut darüber gelacht, überrascht darüber, wie witzig und auch abstrus die Handlung war, die sich diese KI ausgedacht hat. Und während ich die Kinder dann nach dem Beten zugedeckt habe, habe ich mir innerlich diese Frage gestellt, wäre es nicht besser gewesen, wenn ich selbst eine Geschichte erfunden hätte? Aber dann wurde mir etwas bewusst. Ganz egal, wie ich die Frage beantworten würde, ich war derjenige, der ihnen die Geschichte erzählt hat. Und als ich einige Momente später dann bei ihnen am Bett stand und meine Hand auf ihren Kopf legte und sagte, ich hab dich lieb, spürte ich, es gab nichts, das mich ihnen jemals ersetzen könnte. Nichts. Und in diesem Augenblick war ich unvorstellbar froh und dankbar, Mensch sein zu dürfen. Amen.
Wir hoffen, dass diese Botschaft dich im Herzen angesprochen und zum Nachdenken angeregt hat. Wir freuen uns auf ein Wiederhören bei Wortreich, dem Predigt-Podcast.